ja, was einfach zeigen und verdeutlichen soll, wie reich Gott beschenkt. Und Udo, du hast das so gesagt, diesen Vers aus 1. Mose, dass solange die Erde besteht, nicht aufhören soll, Frost und Hitze, Saat und Ernte, Sommer und Winter. Und es verdeutlicht eigentlich nur, wenn wir Erntedank feiern, dass Gott Wachstum als etwas in die Schöpfung hineingelegt hat, was natürlich ist. Udo hat es auch gesagt, ja, Wachstum kann man eigentlich, man kann nichts dafür tun, man muss sehen und man kann verhindern, dass Wachstum ein Stück weit verhindert wird, aber Wachstum ist etwas Natürliches, was man ein Stück weit nicht erzeugen kann. Und so wie das in die Schöpfung hineingelegt ist, wenn wir an Nahrungsmittel denken, so glaube ich, ist dieses Prinzip auch auf unser geistliches Leben übertragbar. Wachstum ist etwas, was Gott in diese Welt hineingelegt hat und ist etwas Gutes, etwas Gesegnetes. Da wollen wir in der Predigt noch drauf kommen. Ja, der Titel der heutigen Predigt ist Der unsichtbare Acker. Und der Bibeltext, der dem Thema zugrunde liegt, ist steht in Galater 6, die Verse 7 bis 9. Und das möchte ich einmal vorlesen. Dürft ihr gerne mitlesen in eurer Bibel oder auch hier vorne. Irrt euch nicht, Gott lässt sich nicht verspotten, denn was ein Mensch sät, das wird er auch ernten. Denn wer auf sein Fleisch sät, wird vom Fleisch Verderben ernten. Wer aber auf den Geist sät, wird vom Geist ewiges Leben ernten. Lasst uns aber im Gutes tun nicht müde werden, denn zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Ich habe so den Galaterbrief durchgelesen und möchte im ersten Teil der Predigt etwas Allgemeines zum Galaterbrief sagen, weil es wichtig ist, um diesen Text zu verstehen. Da schon mal herzliche Einladung für noch einen Termin für die Gemeindebibelschule, die wieder startet, wo es genau um das gehen soll, um Hermeneutik. Wie gehe ich denn an so einen Bibeltext ran und wie kann ich denn das verstehen, was da eigentlich gemeint ist? Dazu ist es wichtig, dass man einen Brief ganz liest und sich nicht einfach ein paar Verse raussucht. Deshalb etwas Allgemeines zum Galaterbrief. Zwei Wörter kommen in dem Text von Vers 7 bis 9 vor und das ist dieses alte Wort Fleisch und Geist. Und diese Wörter kommen öfters im Galaterbrief vor. Fleisch kommt insgesamt 8-mal vor und Geist, dieses Wort für Geist, kommt 11-mal vor. Also im Galaterbrief dreht es sich ganz oft um Fleisch und Geist. Und ich möchte eine kurze Definition dessen geben, was das denn eigentlich bedeutet. Fleisch ist nicht einfach in dem Kontext gemeint, das, was wir essen, was wir schlachten und essen, sondern der Geist ist das Immaterielle, ein auf Gott ausgerichtetes Leben. Damit ist Geist ganz oft im Galaterbrief gemeint oder der Geist Gottes an sich. Das bedeutet aber eigentlich dasselbe. Ein Mensch, der mit dem Geist Gottes lebt, der vom Geist Gottes erfüllt ist, der richtet sein Leben eigentlich auf die immateriellen Dinge aus. Auf das Geistliche, auf das ein Stück weit nicht Fassbare, nicht Angreifbare, nicht Sichtbare. Durch den Geist sind wir fähig, mit Gott in Kontakt zu treten. Das charakterisiert den Geist. Fleisch, dieses Wort, hat verschiedene Facetten. Und im Galaterbrief ist es vor allem übersetzt mit oder gemeint mit der verdorbenen menschlichen Natur. Das klingt jetzt ziemlich dramatisch, ist es auch. Weil der Mensch von sich aus von Gott getrennt lebt, weil er verdorben ist, weil er sündig ist, so nennt es die Bibel. Sünde bedeutet getrennt von Gott Zielverfehlung, wenn man nicht das tut, was Gott für richtig erachtet. Das sind die zwei Worte, die sich hier gegenüberstehen. Und im Bibeltext steht, es gibt eigentlich nur zwei Möglichkeiten. Das ist das Interessante, in dem Bibeltext steht, säen tut eigentlich jeder. Die Frage ist, auf welchem Acker? Es gibt kein neutrales Man kann nicht säen, zumindest geistlich gesehen. Säen tut man immer und man erntet auch immer etwas. Die Frage ist, was? Und das Fleisch im Galaterbrief wird vor allem dann gebraucht, wenn es darum geht, durch das Einhalten von Gesetzen gerecht zu werden. Ein Mensch, der nach dem Fleisch lebt, der möchte gerecht werden durch gute Werke. Und manchmal ist das, sagt man das ja so, ja, durch Gesetze gerecht werden, dass, ja, wir haben ja die Gnade, das haben wir ja längst verstanden. Aber ich glaube, selbst ein Mensch, der mit Christus lebt, kann immer wieder dahin zurückfallen, zu sagen, ich muss eigentlich Gutes tun, ich muss mit allem, was ich habe, versuchen, nicht zu sündigen, damit ich nicht fleischlich lebe. Und manchmal ist dieses Fleischliche für uns vor allem geprägt von, ja, alles, was fleischlich ist, das sind so böse Dinge wie Unzucht, vor allem im sexuellen Bereich, das sind die ganz schlimmen Dinge, Fleisch, das sind so die Begierden. Das stimmt auch. Aber vor allem im Galaterbrief geht es darum, um die Menschen, der Galaterbrief ist nämlich an Christen geschrieben, die auf einmal wieder versucht haben, durch gute Werke vor Gott gerecht zu werden. Und ich glaube, diese Gefahr ist größer und eigentlich schlimmer, als dass man sündigt. Die Gefahr ist noch viel größer, dass man sich aufgrund seiner guten Taten versucht, vor Gott richtig hinzustellen. In Galater 5, Vers 16 steht dazu, ich sage euch aber, wandelt im Geist und ihr werdet die Begierde des Fleisches nicht erfüllen. Ich glaube, wichtiger als nicht zu sündigen, ist eine Herzenshaltung zu bekommen, die genau das möchte, im Geist Gottes leben, die Nähe und die Gegenwart Gottes zu erleben. Das ist die Grundvoraussetzung und sollte auch die Motivation sein, nicht zu sündigen, nicht das zu tun, was Gott nicht gefällt. Und in Galater 5, ein paar Verse später, steht auch, was den Menschen charakterisiert und auszeichnet, der im Geist lebt. Da steht nämlich, die Frucht des Geistes, sie ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das zeichnet einen Menschen aus, der im Geist lebt. Und auf der anderen Seite, ein paar Verse weiter vorne, steht, was Menschen charakterisiert, die im Fleisch leben, in der natürlichen, menschlichen Natur. Solche Menschen charakterisiert zum Beispiel Unreinheit, Unzucht, Götzendienst, Zauberei, Streit, Eifersucht, Zorn, Selbstsüchtigkeit, Parteiischkeit, Neid, Trinkgelage, Völlerei und so weiter. Und jetzt kann man ja sagen, ja, das alles charakterisiert uns Menschen irgendwie, das ist ja menschlich. Jeder streitet sich ja mal. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr so den Ausdruck kennt, wenn einer einen Fehler macht, dann sagt man, ja, es passiert ja jedem mal. Dann versucht man sich so auf eine Beziehung zu stellen und sagen, ja, wir sind ja alle Menschen, wir machen ja alle nur Fehler. Und es gibt, glaube ich, so ein paar Möglichkeiten, auf diese menschliche Natur zu reagieren, auf dieses Schlechte, was in uns drin ist. Und zwar habe ich mal diese vier Sachen, die sind mir so in den Sinn gekommen. Es gibt Menschen, die sagen, ja, diese ganzen Dinge, dieses Fleischliche, ich benutze das Wort jetzt öfters mal, weil ich habe es ja jetzt erklärt, jetzt versteht es ja jeder. Dieses Fleischliche, das ist ja menschlich und das machen wir ja alle irgendwie. Und deshalb ist es auch nicht so schlimm. Das ist vor allem heute in unserer Welt so die Sichtweise, alles, was dem anderen nicht wehtut, das ist okay und Fehler machen wir alle und schlecht sind wir ja alle irgendwie, wir sind aber ja auch alle irgendwie gut. Und diese Macken und diese Fehler gehören ja zum Menschsein dazu. Ich habe heute Morgen eine Überschrift gelesen, in den Nachrichten, da stand, der Rausch gehört zum Menschsein dazu für Legalisierung von Cannabis. Das fand ich spannend, das zeigt genau das. Ja, das gehört ja irgendwie dazu, ist ja alles Natur. Das, was ich meistens von den Leuten höre, die solche Substanzen nehmen, das ist ja alles Natur, das muss ja irgendwie gut sein. Also irgendwie alles das, was hier im Galaterbrief geschrieben wird, das ist zutiefst menschlich, deshalb gar nicht so schlimm. Am Ende müssen wir unser Leben genießen und schauen, dass wir gut über die Runden kommen, das ist die Hauptsache. Das ist so ein bisschen Sorglosigkeit. Ja, das Böse des Menschen wird mit Sorglosigkeit betrachtet. Ja, am Ende ist es doch eh egal. Dann gibt es eine zweite Möglichkeit, das ist Resignation. Das geht vielleicht dem einen oder anderen Menschen so, der mit Jesus unterwegs ist, der sagt, ja, jetzt lebe ich zwar mit Jesus, aber dieses Fleischliche, dieses Schlechte, dieses Böse ist irgendwie immer noch in mir drin. Irgendwie scheitere ich doch immer mit dem Anspruch Gottes. Und irgendwie kann ich Sünde in meinem Leben ja doch nicht verhindern, also warum dazu noch Kraft aufwenden? Es ist da, es passiert immer wieder, ich kann mich schier gar nicht dagegen wehren. Ich komme nicht aus meiner Haut. Resigniert man einfach und sagt, das Leben läuft halt so und viel kann ich nicht gegen dieses Schlechte und dieses Böse in mir tun. Ein Stück weit Resignation. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit, das ist Angst. Es ist, ich glaube, das ist auch so unter Christen so ein Punkt. Man hat Angst. Man hat ständig Angst zu sündigen. Bloß nicht daneben treten, bloß nicht sein Gesicht verlieren, vor allem nicht vor anderen Leuten. Wenn das jemand mitkriegt, ständig in der Angst zu leben, irgendetwas falsch zu machen. Und schlimm ist es dann, wenn es nicht nur der Schöpfer mitkriegt, sondern auch meine Mitmenschen. Dann ist es besonders schlimmer. Und dann guckt man immer, dass man bloß konform läuft. Bloß nicht rechts oder links ausscheren. Bloß nicht sündigen, dass dieses Böse in mir nicht zum Tage kommt. Ich glaube, das kann einen sehr gefangen nehmen und genau zu dem Punkt führen, den die Galater als Problem hatten, dass man versucht, durch seine guten Taten oder durch sein Nicht-Sündigen vor Gott gerecht zu sein. Oder vielleicht nur ein bisschen gerechter. Dann der vierte Punkt ist nochmal Sorglosigkeit. Ich glaube, dass es auch unter Menschen, die mit Christus unterwegs sind, diese Sorglosigkeit gibt, der schlechten menschlichen Natur gegenüber. Das ist das, was Paulus auch an die Galater schreibt. Er schreibt da in 5, Vers 13, schreibt er, ihr seid zur Freiheit berufen worden, aber nun gebraucht nicht die Freiheit als Anlass für das Fleisch oder zu sündigen, sondern dient einander. Also man kann auch sagen, ich bin Jesus unterwegs, ja, Jesus hat ja für meine Sünden gebüßt und ist am Kreuz gestorben, also feuerfrei, kann ich tun und lassen, was ich will. Ist ja auch schwierig. Und ich habe bewusst diese zwei Wörter genommen, Sorglosigkeit. Einmal für die Leute, die sagen, am Ende ist doch eh egal mit der Sünde, weil es gibt keinen Richter. Ja, das ist für Menschen, die sagen, ja, diesen Jesus ist alles Quatsch. Am Ende gibt es keinen Richter, wir sterben und dann ist vorbei. Kann ich sorglos leben. Und dann gibt es aber Menschen, die sagen, ja, ich bin irgendwie Christ, das mit der Sünde müssen wir aber nicht so ernst nehmen, weil ich habe ja einen Retter. Also die einen sündigen froh vor sich hin, weil es keinen Richter gibt scheinbar und die anderen sündigen froh vor sich hin, weil es scheinbar für sie einen Retter gibt. Also Punkt 1 und Punkt 4 hat eigentlich dieselbe Motivation. Nämlich frei zu sein, zu sagen, aber Freiheit falsch zu definieren und zu sagen, ich möchte eigentlich tun und lassen, was ich will. Jetzt habe ich mich gefragt, ja, was machen wir denn jetzt, wenn alle vier Punkte scheinbar nicht zum Ziel führen? Wie können wir denn leben mit diesem bösen Herz, mit diesem fleischlichen Bestreben in uns? Habe ich schon gesagt, selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, ist das nicht weg. Kein Mensch, selbst wenn er Christ ist, lebt sündlos. Ich glaube, dass eines der wichtigsten Dinge ist, sich einmal bewusst zu werden, dass es diese beiden Pole überhaupt gibt. das schlechte, böse menschliche Herz und eigentlich das Bestreben Gottes zu sagen, ich möchte, dass der Mensch so ist wie ich, dass er ohne Sünde lebt und in meine Gegenwart kommen kann. Luther soll einmal gesagt haben, wir müssen unseren alten Adam täglich ersäufen, aber Vorsicht, der Sauhund kann schwimmen. Was er damit meint, mit diesem alten Adam, ist auch dieser alte Mensch, so steht es im Römerbrief, das war ja Luthers, der Brief, in dem er zur Erkenntnis gekommen ist, dass wir aus Gnade gerettet sind. Und er sagt, wir müssen unseren alten Mensch eigentlich jeden Tag ersäufen. Aber irgendwie klappt es nicht. Er kann schwimmen. Und ich glaube, wir sind uns manchmal nicht bewusst, dass es diesen Kampf gibt in uns drin. Dass dort etwas kämpft und wo wir sagen, eigentlich will ich das Richtige und Gute tun, aber ich schaffe es nicht. Immer wieder scheitere ich da. Die Welt ist ja voller Fantasiegeschichten. Schon seit Jahrhunderten und Jahrtausenden erzählen sich Menschen Geschichten von Geistern, von Dämonen. Die Filmindustrie, die sprudelt davor. Ja, es gibt tausende Filme, Serien über irgendwelche übernatürlichen Dinge. Unsere rationale Welt sagt ja heutzutage, das gibt es alles gar nicht. Da frage ich mich manchmal, warum ist die Filmindustrie voll davon? Von Geistergeschichten, von Dämonen, von übernatürlichen Kräften, die für das Gute kämpfen und die anderen für das Böse. Wir als Christen sagen, das darf man sich alle nicht anschauen, das ist alles schlecht und böse. Ich sage manchmal eigentlich im Gegenteil. Wir müssten uns viel mehr bewusst machen, dass es das alles gibt, was die Filmindustrie vielleicht überhöht oder noch weiter ausfantasiert. Sollte uns aber eigentlich bewusst sein, es gibt diese unsichtbare Welt und die ist im Kampf. Jeden Tag. Aber in unserem bequemen Leben vergessen wir das, glaube ich, oft, weil wir so viel Überfluss haben. Wir haben keinen Kampf, zumindest nicht äußerlich. Ja, wir haben Frieden, das ist etwas, wofür wir dankbar sein müssen. Aber wir sind so auf diese irdische Welt fixiert, dass uns dieser geistliche Kampf oft gar nicht bewusst ist. Und ich glaube, das ist fatal. 1941 haben die Japaner die USA angegriffen. Der Angriff auf Pearl Harbor, haben die meisten, die in der Schule waren, schon mal gehört. Die Japaner, das war einer der größten Überraschungsangriffe überhaupt. Die Japaner haben einen Großteil der amerikanischen Flotte zerstört, die in Pearl Harbor lag. Und somit die Amerikaner gezwungen, in den Zweiten Weltkrieg einzugreifen. Das war ein Wendepunkt. Und die Amerikaner, die waren völlig unvorbereitet. Ich habe nachgelesen, da stand, die Flakgeschütze, das mit dem die japanischen Flugzeuge hätte abgewehrt werden können, waren nicht um die militärischen Anlagen herum verteilt, sondern standen in Depots. Da es sich bei den umliegenden Grundstücken um Privatbesitz handelte, deren Besitzer man nicht unnötig verärgern wollte. Also ziemlich bescheuert. Die Besatzung der Schiffe waren alle auf Landgang. Die haben Party gemacht, die haben Baseball gespielt, die haben sich ausgeruht. Die Kessel in den Schiffen waren überhaupt gar nicht angeheizt. Also man hätte überhaupt gar nicht wegfahren können, die Schiffe. Das dauert ein paar Stunden, bis so ein Schiff betriebsbereit ist. Die wurden völlig überrascht. Es gab sogar Radar. Das war aber nur von 4 Uhr nachts bis 7 Uhr morgens besetzt, weil sie dachten, wenn die Japaner angreifen, dann bestimmt von 4 bis 7. Also was für eine Vermessenheit, was für ein Unvorbereitetsein. Und ich habe gedacht, das ist eigentlich ein gutes Beispiel dafür, wie wir geistlich oft naiv so durch den Tag gehen. Ja, einmal am Tag Bibel lesen reicht ja, keine Ahnung, vielleicht da, wo der Teufel mich angreift, von 4 bis 7 Uhr morgens, weiß nicht. Aber ich glaube, manchmal sind wir auch so unvorbereitet und sind uns nicht bewusst, wir sind im Krieg. Die Amis wollten sich fein raushalten, haben ein paar Waffenlieferungen gemacht und so. Ja, aber wir halten uns da mal doch raus. Aber wir können uns aus diesem Kampf nicht raushalten. Dann resignieren wir. Und das Schlimme ist, Selbst wenn wir uns dessen bewusst sind, wir werden den Kampf verlieren. Das ist eigentlich das Frustrierende. Selbst wenn wir bereit sind, dann können wir, egal welche Strategie wir haben, nicht gewinnen. Die einzige Strategie ist, Galater 2, Vers 20, dort steht, ich bin mit Christus gekreuzigt und nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Und was ich jetzt noch lebe im Fleisch, steht dort, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahin gegeben. Die einzige Möglichkeit, dieses Herz, was falsch gepolt ist, neu auszurichten, ist Christus selbst. Und entscheidend ist in diesem Vers, nicht mehr ich, sondern Christus. Wie wir als Christen manchmal leben, ist Christus mit mir. Aber dort steht nicht mehr ich, sondern Christus. Und das ist wichtig, wenn es um unser Herz geht. Wenn wir versuchen, gemeinsame Sachen mit Jesus zu machen, wenn es um unser Herz geht, das funktioniert nicht. Weil unser altes Herz immer wieder danach strebt, das zu tun, was wir eigentlich wollen. Und oft fällt es uns Christen auch schwer, das zu akzeptieren. Dann kämpfen wir nicht nur gegen unser altes Herz, gegen unsere alten Bedürfnisse und Bestrebungen, sondern auch gegen Christus, weil er Anspruch nimmt auf unser Herz. Und das führt zu einem frustrierten Christsein, wenn wir nicht nur gegen unser altes Herz kämpfen, sondern auch gegen Christus in uns. Und ich glaube, manchmal ist das gar nicht so weit weg. Dann kämpfen wir nämlich an zwei Fronten, gegen unsere alte Natur und gegen Christus, der uns eigentlich befreien will. Und warum? Weil wir manchmal auch den Eindruck haben, dass Christus unsere Autonomie gefährdet. Aber wenn wir mit Christus leben, wenn Christus in uns lebt, dann haben wir einen neuen Kompass. Dann wird von Christus neu definiert, was gut für uns ist. Und das ist manchmal schwer zu akzeptieren, weil die menschlichen Bedürfnisse überhand nehmen. Ich möchte jetzt zu Galater 6 kommen, den eigentlichen Text. Und es war mir aber wichtig zu erklären, was dieses Fleisch und was dieser Geist eigentlich bedeutet. Dort steht, der Mensch wird das ernten, was er sät. Und dort steht auch, ein Mensch, der auf sein Fleisch sät, der wird auch ernten. Das ist das, was wir ja manchmal erleben. Und warum Sündigen so viel Spaß macht. Weil oft das Säen, da dort oft ganz schnell die Ernte folgt. Das ist so dieser unmittelbare Erfolg. Ja, wenn ich hier bei der Steuer ein bisschen betrüge und da nicht genau das angebe und hier vielleicht die Rechnung nicht ganz pünktlich bezahle, sondern später, dann komme ich vielleicht schneller zum Ziel, mein Vermögen zu vermehren. Ja, oder mit der einen oder anderen Notlüge kommt man vielleicht ein bisschen schneller ans Ziel, da habe ich nicht so viel Stress und keiner stellt so viele Fragen. Und was es auch da immer noch gibt, wer auf sein Fleisch sät, hat oft unmittelbare Bedürfnisbefriedigung. Und das macht es so attraktiv. Ich habe eine Geschichte für euch dabei. Der eine oder andere hat die vielleicht schon mal gehört. Man erzählt sich, dass diese Geschichte von einem unter den Indianern erzählt wurde. Folgendermaßen. Eines Abends erzählte ein alter Cherokee-Indianer seinem Enkelsohn am Lagerfeuer, wie kann es anders sein bei den Indianern, eine Geschichte. Und zwar die Geschichte vom Kampf, die in jedem Menschen tobt. Und er sagt ihm, mein Sohn, der Kampf wird von zwei Wölfen gefochten, die in jedem von uns wohnen. Der eine ist böse, das ist der Zorn, das ist der Neid, das ist die Eifersucht, das sind die Sorgen, das ist der Schmerz, das ist die Gier, das ist die Selbstsucht, das sind Minderwertigkeitsgefühle, das sind Lügen, das ist falscher Stolz, das ist das Ego, das ist der böse Wolf. Und dann gibt es den anderen Wolf, der ist gut. Der ist Freude, der ist Friede, der ist Hoffnung, der ist Geduld, der ist Glaube, der ist Demut, der ist Wohlwollen, der ist Zuneigung, der ist Großzügigkeit, der ist Aufrichtigkeit. Und der Enkel dachte über die Worte seines Großvaters nach und fragt ihn dann nach einiger Zeit, welcher der beiden Wölfe denn den Kampf gewinnt. Und der Großvater antwortet, den, den du fütterst. Ich habe gedacht, das ist eigentlich eine gute Illustration zu dem Bibeltext, den, den du fütterst. Oder anders gesagt, auf dem Feld, auf dem du säst, dort wirst du ernten. Und dieser Acker, auf dem wir säen sollen, und das ist manchmal das Problem, das ist dieser unsichtbare Acker. Das ist nicht etwas, wo wir vielleicht auf Anhieb Erfolg sehen. Aber ich habe so gedacht, vielleicht, hier steht in dem Text, zur bestimmten Zeit werden wir ernten, wenn wir nicht ermatten. Also wenn wir nicht aufgeben. Wenn wir auf unser Fleisch sehen, wenn wir das tun, was unser natürliches, menschliches Herz so will, dann kommen wir oft schnell zum Erfolg. Dann sehen wir oft schnell Ernte. Und ich glaube, so als Christen haben wir eingeredet bekommen, ja, wenn du auf diesen geistlichen Acker sähst, dann bekommst du deine Belohnung am Ende. Da musst du warten bis zum Schluss. Vielleicht kennt ihr so den Satz, ja, wer weiß, wer alles mal so im Himmel sein wird und wer alles im Himmel sein wird, weil ich das richtig vorgelebt habe oder ihm mal von Jesus erzählt habe. Ist ein schöner Gedanke, eine schöne Vorstellung, wird auch vielleicht so sein. Aber ich glaube, manchmal sehen wir zu weit nach vorne, dass wir denken, ja, wenn ich dann so geistlich sähe, dann kriege ich den Lohn zum Schluss. Und ich habe mich gefragt, stimmt das überhaupt? Ich glaube, dass Säen und Ernten im geistlichen Bereich enger zusammenliegt, als wir das manchmal denken, weil wir vielleicht die Ernte falsch beurteilen, weil wir vielleicht die Ernte nur als das sehen, als, ja, wie viele Menschen habe ich denn zum Glauben geführt oder wie viel habe ich denn in der Gemeinde mitgearbeitet. Ich glaube, dass es da noch andere Bemessungsgrundlagen gibt. Als ich bei WDL, bei Wort des Lebens an Steinberger See gearbeitet habe, haben wir viele Klassenfahrtenprogramme gemacht. Und da haben wir erlebnispädagogische Angebote gemacht und haben mit denen Teambuilding gemacht und lauter verschiedene Sachen. Und manche Schulklassen, die zu uns kamen, meistens christliche Schulen, die haben auch so ein Themenpaket, konnten die buchen oder haben wir dann für die angeboten. Dann haben wir ihnen das Evangelium erzählt, das, was ich heute Morgen auch tue. Und ich weiß noch genau, es war an einem Freitagmorgen kurz vor der Abreise und ich habe gedacht, ich muss denen eigentlich nochmal erzählen, dass sie eine Entscheidung für Jesus treffen müssen. Und ich habe aber gedacht, das passt heute überhaupt gar nicht mehr. Wer soll sich denn da heute Morgen jetzt entscheiden, kurz vor der Abreise? Die haben schon gepackt, die Koffer standen schon da. Aber es passt eigentlich nicht. Irgendwie hatte ich den Eindruck, ich soll es doch tun. Und an diesem Morgen, ich weiß es noch, haben sich über 10 Schüler für Jesus entschieden. Und es war ein ganz besonderer Moment. Und einer der Lehrer kam dann nach vorne, es war eine christliche Schule, und hat gesagt, für diese Entscheidung, die ihr heute getroffen habt, beten wir, seitdem ihr in der 5. Klasse seid. Es war eine Abschlussklasse, war eine 10. Klasse. Es hat mich tief berührt und ich habe so gedacht, ja, das war ja jetzt Ernte. Das war ja jetzt richtig Erntezeit, so geistlich, pietistisch gesehen. Also die Saat war das Gebet und die Ernte war die Entscheidung der Menschen. Und ich habe gedacht, das ist so mein Denken, wie ich geprägt bin. Und ich habe gedacht, war denn nicht das Gebet, was diese Lehrer gesprochen haben, auch schon eine Ernte für sie selbst? Wenn der Geist Gottes in uns lebt, dann ist, glaube ich, alles, was wir an Zeit mit diesem Jesus verbringen, überall, wo wir geistliche Fortschritte machen und sind sie es noch so klein, dann ist das schon Ernte, nicht die großen Dinge. Ich glaube nicht, dass die Ernte unsere geistlichen Heldentaten sein werden, sondern ich glaube, dass Ernte auch schon da ist, wo wir eigentlich denken, wir säen gerade, aber Gott uns dort schon segnet. Weil er sagt, wenn du lebst mit Christus in dir, Ich glaube, dann säen und ernten wir viel mehr gleichzeitig, als wir uns das manchmal bewusst sind. Wer mit Christus in Verbindung tritt, der sät und erntet oft gleichzeitig. Natürlich ist am Ende die Belohnung und die Ernte, wenn wir zu ihm in die Herrlichkeit gehen, hat nochmal eine andere Qualität. Aber ich glaube, dass wir auch jetzt schon ernten. Und damit will ich abschließen und euch ermutigen, Erntedank zu feiern. Und zwar Erntedank zu feiern, nicht erst am Ende deiner Tage. In Johannes 15, Vers 8 steht, darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also Gott wird verherrlicht, dass wir Frucht bringen, dass wir ernten, dass Ernte da ist. Und das passiert ja jetzt und nicht erst dann, wenn wir gestorben sind. Deshalb will ich euch ermutigen, feiert eure geistlichen Erntedankfeste, nicht nur im Oktober, dann, wenn wir sehen, dass Gott Segen schenkt und Ernte schenkt, sondern das ganze Jahr über. Feiert geistliche Erfolge, ob sie bei euch sind oder bei anderen. Das zeigt, dass Christus in uns lebt. Ja, warte mit der Ernte nicht bis zum Ende deiner Tage, weil dann verpasst du einen Großteil der Ernte. Wir wollen heute ja daran denken, wir haben das schon gehört, wir wollen dankbar sein für das, was Gott uns schenkt. Und wir wollen dazu auch heute das Abendmahl feiern. Und ich will euch ermutigen, das als euer persönliches Erntedank zu nehmen, Gott und Jesus Danke zu sagen für das, was er für uns am Kreuz getan hat, dass er unsere Schuld weggenommen hat, dass er in uns lebt und uns ewiges Leben schenkt. Das ist nämlich das Lohn für alle, der Lohn für alle, die, die geistlich säen. Das ist ewiges Leben und das beginnt ab dem Moment, wenn du zu Jesus sagst, ich möchte, dass du mir meine Schuld vergibst und in mein Leben kommst. Dann beginnt ewiges Leben, nicht erst nach dem Tod. Und dieses ewige Leben können wir jetzt schon erleben, dort können wir jetzt schon ernten. Und ich will uns heute ermutigen, zu säen und zu ernten und möchte gern noch beten.